Hallo liebe Football Quark Fans, mein Name ist Torben Dill und ich bin mit Tobias Dannenberg Teil des Podcasts Football Quark. Viel Inhalt, wenig Masse. Wir haben es geschafft. Wir sind nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Jetzt erstmal für den Publikumspreis der Kategorie Lifestyle und wir freuen uns da sehr drüber. Und es ist ein Votingpreis. Das heißt, ihr könnt mitmachen, ihr könnt uns unterstützen. Wir können die ganze Zeit eigentlich nicht mehr tun als Danke sagen. Wir würden uns freuen, wenn ihr mitmacht. Das Ganze geht bis zum 8. Mai, findet komplett online statt. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir würden uns freuen. Jetzt schon vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der Folge.
So, heute darf ich mal und weil Torben ist heute nicht hier, während wir diese Aufnahme machen. Von daher, hallo, hier ist Football Quark. Nein, Immo, noch nicht. Egal. Wir lassen das. Warte, gib mal noch eins. Kaum ist Torben hier, läuft es nicht. Egal, das ist sympathisch, Immo, das lassen wir drin. Also, wir machen das jetzt nochmal. Okay. Hallo, hier ist Football Quark. Heute zum zweiten Mal mit Immo Osterkamp. Scouting Director bei Gridiron Imports und vielem mehr. Viel Spaß mit der Folge.
Football Quark. Viel Inhalt. Wenig Masse.
Immo, wie geht's dir?
Ja, moin. Momentan geht's mir schlecht. Mich hat die Grippewelle oder sonst was erwischt. Ich bin auf jeden Fall super erkältet. Aber sonst an sich, mein Leben läuft es gut.
Das ist schön zu hören. Das ist eine gute Voraussetzung, dass es einem auch gut geht. In meinem Leben läuft es gut. Ja, Erkältung, ich glaube, das geht momentan rum. Das habe ich hinter mir. Torm hat es auch hinter sich. Irgendwie alle, mit denen wir irgendwie zu tun haben, sind doch irgendwie erkältet. Aber es ist kein Corona, ne?
Nee, es ist einfach wahrscheinlich irgendeine Erkältung.
Ja, also auch Erkältung zweiter Klasse. Du musst dich immer rechtfertigen, ne? Also du musst dich immer rechtfertigen, wenn es kein Corona ist. Als wenn es nicht auch einfach eine verdammt normale Grippe geben würde. Die ist ja nicht verschwunden. Es gibt auch noch sowas wie Grippewellen, aber es ist irgendwie aus dem kollektiven Gedächtnis entschwunden.
Ist einfach weg. Ich frage einfach ganz stumpf jetzt hier rein. Ich sehe bei meiner Audiospur keine Bewegung.
aber ich sehe Bewegung bei dir.
Okay, dann ist alles gut.
Ja. Und vor allem, ich habe witzigerweise, als ich mit Torben erste Aufnahme in dem Programm gemacht habe, genau den gleichen Struggle gehabt und ich dann auch zu ihm, ey, Doug, ich sehe hier nichts. Er so, ja, komm, Tobi, halt, komm, ich mach das schon. Also alles gut. Also bei mir schlägt hier bei dir was aus, von daher bin ich guter Dinge, dass das auch funktioniert. Kommt gar nichts oder siehst du jetzt so nach und nach was reinwandern?
Nee, es kommt gar nichts, deswegen frage ich lieber nochmal.
Ja, das ist, egal. Ich sehe hier was bei dir, von daher, bei dir läuft was mit. Wenn nicht, Immo, tja, müssen wir halt gleich alles. Alle geskripteten Jokes müssen wir da halt nochmal bringen.
Oh nein.
Immo, du bist nicht zum ersten Mal hier. Ja. Also an alle, die das jetzt hören und Immo noch ein bisschen besser kennenlernen wollen, weil wir rollen das jetzt hier nicht alles nochmal auf. Da verweise ich gern auf die Folge vom, ich habe es rausgesucht, 29.10.2021. Also, wenn euch das interessiert, hört rein. Es geht vor allem darum, wie schaffe ich es als Jugendspieler, ich meine, ihr könnt es auch mit 30 versuchen, wird wahrscheinlich nicht klappen, ans College in die USA, ist auch gar nicht möglich, ans College in die USA als Spieler. Heute soll es ein bisschen um was anderes gehen, dazu gleich mehr. Immo, stell dich trotzdem doch nochmal in 2, 3 Sätzen vor, für alle, die zu faul sind, in die erste Folge reinzuhören.
Okay, ich probiere es in 2, 3 Sätzen zu machen. Also ich bin zum einen der Scouting Director von Gridiron Imports, wie schon erwähnt, bin da also für das gesamte Scouting zuständig, wenn es darum geht, Jugendspieler aus Deutschland in die USA zu vermitteln, beziehungsweise erstmal die Spieler überhaupt zu finden. Dann habe ich 365 Athletes mitgegründet, um den Footballsport in Deutschland einfach im Allgemeinen zu fördern, vor allem den Jugendbereich indem man Spielern gutes Coaching bietet, indem man die zu Camps bringt, um quasi auch mal einen anderen Input zu bekommen als nur in den heimischen Verein, um da auch die Möglichkeit eventuell wahrzunehmen, mal von Trainern ja gefördert zu werden, die eventuell GFL coachen oder jetzt halt inzwischen auch ELF coachen oder die College-Erfahrung hatten, all solche Dinge, das einfach mal zusammenzubringen. Und ja, ansonsten, ich sollte noch erwähnen, ich habe auch einen Podcast.
Ja, bitte.
Den plage ich mal hier ganz shameless, College Football Germany Podcast. Wer noch mehr mich über College reden hören möchte, als ich sowieso schon in meiner gesamten Zeit eigentlich tue, der kann sich den gerne natürlich anhören und da reinlauschen. Den ja, Folgen gibt es meistens, weiß ich nicht, so in der Season halt Dienstags, Mittwochs. Wenn Off-Season ist, dann gibt's das halt mal sporadisch oder halt, wenn ein gutes Interview ansteht und sonst was. Da wird jetzt bald eine geile Folge kommen mit Patrick Wenzke, dem ersten deutschen NFL-Spieler, der quasi aus Deutschland, aus einem deutschen Club, es ganz bis in die NFL dann geschafft hatte. Und ansonsten mache ich noch ja das ganze Management für Nachwuchssportler an den Colleges, wenn es um die NIL-Deals geht, wenn es also quasi darum geht, wie kann ich überhaupt Geld verdienen als College-Football-Spieler. Und habe dafür jetzt brandneu, das ist wirklich ganz, ganz brandheiß quasi, endlich eine Agentur gegründet, die das ja, Ganze dann managt.
Greif nicht zu viel vorweg, das heben wir uns ja, als extra Themenblock auf. Weißt du, das Ding ist, du kannst deinen Podcast hier ruhig erwähnen, weil wir nehmen uns ja nicht die Hörer weg. So, wir ergänzen uns ja. Also wir reden darüber, wenn eure Spieler fertig sind und ihr redet darüber, wie sie davor sind.
Ich glaube ja, man kann sich sowieso nicht so richtig, sage ich mal, immer, das ist so wie Mediencontent. So, wenn du eine Folge hören willst oder halt im Fernsehen was gucken willst, so heutzutage, dann kannst du das auch noch wann anders gucken. Dann sagst du, okay, so, oder wie bei Netflix, ne, jetzt gucke ich zuerst Rick and Morty und dann gucke ich mir nachher die ganze Staffel South Park an. Und dann hast du es am Ende trotzdem drin. Und ja, man nimmt sich nichts. Ja, stimmt schon.
Ja, hast du auf jeden Fall zwei sehr gute Beispiele genannt. Also wir können jetzt auch hier sofort aufhören und eine Stunde über South Park und Rick and Morty reden. Sollten wir aber vielleicht nicht tun. Ja. Bevor wir zu den eigentlichen Themen kommen, weil du bist in den USA gewesen und wir sind ganz gespannt, wie das so war.
Ja.
Der Draft steht an und auf einer Skala von 9 bis 10, wie geil findest du den Draft? Immo. Kannst du mir hören?
Jetzt höre ich.
Oder haben wir hier gerade?
Jetzt höre ich.
Jetzt. Ja. Da war er kurz weg. Auf einer Skala von 9 bis 10, wie sehr feierst du den Draft?
Auf einer Skala von 9 bis 10. Ich gebe dem Draft eine 5, weil ich bin gar nicht der größte Draft-Enthusiast bedingt. Also ich glaube immer zur einen Sache, ich glaube, das Spielerische präsentiert sich gar nicht so durch den Draft, wie man immer denkt, weil ich glaube, super viel Influence kommt einfach bei solchen Dingen. Ja, durch die ganze Geschichte, die da so mit den Combine herkommt. Also ich finde das Combine immer sehr interessant, aber den Draft an sich. Also ich verfolge den schon aktiv mit, aber ich bin nicht der Ober-Draft-Enthusiast, sage ich mal. Ne? Weil, ja, einfach ist einfach der Interessensfokus. Es gibt zu viele andere Dinge noch nebenbei. Und dann verliert man so ein bisschen die Übersicht. Also ich gucke es ganz gerne, ich verfolge es vor allem dann, wenn ich weiß, deutschsprachige Spieler sind dabei oder Europäer sind dabei, aber vor allem, wenn ich weiß, deutschsprachige Spieler sind dabei, dann bin ich absolut dabei. Und das erste Mal, wo ich auf den Draft geguckt habe, war, wo Björn Werner damals gedraftet wurde. Da bin ich extra wach geblieben, um das zu sehen, weil mich das so gehypt hat damals als Jugendspieler.
Ja, zu Recht. Ja. Wenn du sagst, dich interessiert der Draft besonders, wenn deutschsprachige Spieler dabei sind, kennst du jemanden im Draft aktuell? Kennst du jemanden? Ich meine, Bernhard Reimann ist ja zum Beispiel Österreicher. Kennst du wen? Wenn ja, wen?
Jetzt warst du einmal abgehakt, aber ich kann direkt reinwerfen. Bernhard Reimann, da bin ich natürlich am allermeisten gespannt. Österreicher, ehemaliger Vienna Viking. Ursprünglich mal dort als Tight End angefangen, dann inzwischen Offensive Tackle bei Central Michigan. Und da bin ich natürlich riesig gespannt. Also ich habe mit dem Bernhard auch selber ab und zu mal so miteinander geschrieben. Wir haben jetzt nie in Person, sage ich mal, geredet, face-to-face. Mhm. Aber man kennt sich, man hat sich ab und zu mal unterhalten, auch schon während seiner College-Zeit Kontakt gehabt. Dann jetzt natürlich zum Draft sehr, sehr viel Kontakt gehabt. Also beziehungsweise, wo es dann drum ging, gehst du jetzt in den Draft oder nicht, wegen der ganzen NIL-Geschichte. Da habe ich dann einiges in Kontakt mit ihm gehabt. Aber es war halt klar, okay, der geht in die NFL und da haben wir natürlich bisschen darüber getalkt und so, weil man sich auch schon lange, sage ich mal, auf Social Media verfolgt. Ne? Also seitdem er eigentlich am College war, habe ich schon seine Karriereschritte verfolgt.
Ja, nice. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass Bernhard Reimann auch in der ersten Runde geht, ist ja wirklich, wirklich sehr hoch. Hast du ein Team, wo du ihn sehen würdest? Oder wo du ihn gerne sehen würdest?
Das ist ich will mich natürlich am meisten freuen, wenn er zu den Dallas Cowboys kommt, weil das mein Lieblings-NFL-Team ist.
Am Ende des Tages würde doch auch Sinn machen.
Würde Sinn machen am Ende des Tages, wenn du sportstrategisch natürlich denkst, dann würde ich ihn am liebsten irgendwo sehen bei einem Team, das auch realistische Super Bowl-Chancen hat in den nächsten Jahren. Da muss ich immer meine Fanbrille absetzen und da weiß ich, dass es bei den Cowboys eher immer problematisch ist. Durch sage ich mal, die bekannten Faktoren, die da im Team immer dazu spielen. Dementsprechend würde ich mich natürlich freuen, wenn er irgendwo bei sage ich mal, einem Team läuft mit, ja, wie den Buccaneers oder so, wo du dir denken kannst, okay, das ist ein heißer Contender für die Playoffs. Und da ist es dann natürlich viel interessanter für ihn. Ich glaube, dass das, was bei ihm halt reinkommen wird, auch gleich, um mal meine Prediction da abzugeben, ich glaube, entweder ein Late First Rounder oder ein Early Second Rounder. Und dann muss man halt gucken, wer, sage ich mal, noch da die Auswahlmöglichkeiten hat im Draft, ne, ob dann auf einmal rumgetradet wird und alles. Da fließt ja vieles mit ein eigentlich am Ende des Tages in die ganze Geschichte.
Naja, wenn wir mal von Nicht-Trades ausgehen, ja, dann unterschätzt man, wie wichtig das ist, ob Late-First-Rounder oder Early-Second-Rounder.
Ja.
Late-First-Rounder heißt, vielleicht draften dich die Bucks, können Guard gebrauchen, vielleicht draften dich die Cowboys, können Guard gebrauchen. Und ich glaube, die Cowboys haben ein bisschen Chancen, also jetzt mach die mal nicht kleiner, als sie sind. Vielleicht draften dich die Bengals, vielleicht die Bills. Ja. Wenn du aber zweite Runde am Anfang weggehst, bist du eher im Rebuild.
Ja.
Dann draftet dich vielleicht Detroit oder New York und dann war's das erstmal mit Contender. Ja, aber sehr cool. Hast du noch wen im Draft? Du sagst, International Guy, kennst du, verfolgst du, sympathisierst du mit?
Habe ich jetzt persönlich keinen Kontakt mit, aber habe ich natürlich sehr viel verfolgt. David Oyabo, der ist ja eigentlich Nigerianer beziehungsweise / Schotte. Der kommt hier ursprünglich aus Glasgow. Und den aus zwei Gründen vor allem, ne, einmal der ist ein International Guy, auch wenn er jetzt, sage ich mal, nicht so verwurzelt ist in der internationalen Szene, weil der ist ursprünglich damals an die Highschool gegangen, um Basketball zu zocken. Und dann haben sie ihm gesagt, hey, du bist ein Dog, sage ich mal, spiel doch mal ein bisschen Football noch mit dem Team. So, weißt du, ist ja quasi gerade Basketball-Offseason, kannst du auch Football spielen. Dann hat er da so einen krassen Impact gemacht, dass er zu Michigan gegangen ist. Wer mich kennt, weiß, ich bin Michigan-Fan. Und dementsprechend habe ich das dann natürlich verfolgt, dass ein Michigan-Guy dabei ist. Ja, ansonsten halt International Guys. Gibt natürlich auch noch einige andere, wo man gespannt sein kann, ob die irgendwo landen. Ich glaube, so Bamidele Olaseni von Utah, der ist Engländer aus London, der hat eine Chance, so vielleicht vierte, fünfte Runde oder so, meiner Meinung nach, zu gehen. Ich glaube, der ist so ein bisschen, das ist so einer von den Jungs zum Beispiel, der ist voll unter dem Radar. Aber wenn man den mal spielen gesehen hat, der hat zum Beispiel im Bowl-Game, wo Utah gegen Oregon gespielt hat, hat der Kayvon Thibodeau einfach aus dem Leben geballert, sage ich mal. Der hat den absolut dominiert. Und der ist zum Beispiel ein Steal und der ist auch quasi aus dem International Program wieder rausgegangen, um halt quasi draft-technisch seinen Stock dadurch eher mehr zu risen. Und das ist natürlich entspannt, ja.
Ja, und Thibodeau ist ja für viele, sage ich mal, der zweitbeste Edge-Rusher. Gibt bestimmt noch manche, die sagen, er ist der Beste. So als Michigan-Guy wirst du wahrscheinlich sagen, nee, Hutchinson ist schon der Beste.
Hutchinson ist schon.
Ist schon eine Maschine, sehe ich genauso. Aber gibt bestimmt so den ein oder anderen Scout oder Draft-Experten, der sagt, ne, wenn Thibodeau im Kopf klarkommt, dann ist das vielleicht hier der beste Edge-Rusher mit dem meisten Upside. Und wenn der dann dominiert wird, ja, das ist auf jeden Fall schon mal... Das ist auf jeden Fall schon mal eine Aussage. Dallas Cowboys, Immo, welchen Spieler wünschst du dir?
Marcel Dabo.
Okay. Ja, ey, das wäre natürlich awesome. Das wäre natürlich richtig nice. Aber mit deinem Erstrunden-Pick, wen wünschst du dir da?
Mit meinem Erstrunden-Pick? Ich wünsche mir natürlich Aiden Hutchinson, weil ich absoluter Fan von dem bin.
Okay, und realistisch. Wen wünschst du dir realistisch?
Realistisch, also die Cowboys, ich glaub, picken. Cowboys sind am 24. Spot, richtig?
Ja,
hast du das 20ern. So ungefähr aus dem Kopf? Ich glaube, genau, irgendwo in den 24, 20ern.
25, 26.
Das ist natürlich die problematische Lage, weil die Frage ist, wer wird halt vorher gepickt? So, ich glaube, unter den ersten 15 oder 20 oder so könnte ein QB zum Beispiel gehen. Also ich glaube, da ist, also man hat zwar natürlich, man hat seinen Quarterback gerade immer noch auf einem hochdotierten Vertrag. Ich bin aber nicht mehr so überzeugt von ihm, wie es Jahre zuvor, sage ich mal, war. Ich würde mir halt natürlich wünschen, dass sie irgendwie einen Quarterback sich in den ersten zwei Runden holen, der eventuell der Guy eigentlich fürs Programm sein könnte. Ich glaube aber nicht, dass halt Malik Willis von Liberty noch verfügbar sein wird. Ich glaube, der wird, wenn QB getraftet wird, wird der das sein. Und dementsprechend kann man sich dann anderswo verstärken. Ich glaube, entweder ist es halt in der O-Line oder in der D-Line. Und da sehe ich halt, es könnte realistisch sein, dass Bernhard vielleicht zum Beispiel dahin geht. Aus meiner Perspektive, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass sie sich irgendwo, ja, die Defense-technisch irgendwo halt verstärken und dann sich einen Devonta Wyatt von Georgia oder sowas holen. Oder, ja, Jordan Davis oder so, halt einer von den Big Guys. David Ojabo zum Beispiel, den hätte ich mir gewünscht, aber ich glaube, den sieht man nicht in der ersten Draft-Runde aufgrund der Verletzung, die er hatte bei seinem Pro-Day bei Michigan. Weil so sowas...
Ja.
Ich glaube, es wird ein Defensive Player. Ich wünsche mir jemanden für die D-Line, der die verstärkt, der da weiter für Pressure sorgt, dass man eventuell halt so eine starke D-Line hat, dass die halt sacktechnisch dem Spiel seinen Stempel aufdrückt. Weil ich bin immer sehr, sehr großer Fan davon, wenn du halt gute Linemen vor allem hast, weil ich glaube, das sind immer so mit die spielentscheidenden Leute, meiner Meinung nach immer. Na klar, ein guter QB macht auch einen Riesenunterschied, aber wenn der immer um sein Leben laufen muss, dann bringt das wenig. Und genau deswegen bin ich philosophisch immer natürlich, wenn du eine Hammer-D-Line hast, dann machst du super viel platt, weil das einfach ein ganz anderer Momentum-Shift ist. Und ich glaube, das würde den gut tun, würde den Cowboys auf jeden Fall gut tun, da irgendwo vielleicht einen D-Tackle oder so zu haben, so einen Gaps-Stopfer, dass man nicht mehr so run-anfällig ist. Ja.
Ja. Na, gute Teams bauen sich von allein aus auf. Sowohl in der Offense als auch in der Defense, ne? Und John Davis, wenn er den an dem Spot noch kriegt, also da habt ihr einen Typen, der die Bitte dicht macht, ne? Das wäre schon. Ne. Diese Georgia Defense ist eh geisteskrank. Also,
ja.
Da ist gefühlt ja jeder Spieler Day One oder Day Two. Ja, sehr schön, Immo. Haben wir ein bisschen über den Draft bisschen geschnackt. Soll es jetzt aber auch gewesen sein. Also, Immo, Dallas Cowboys Fan und Michigan Wolverines. Sehr nice. Warum gibt es diese Folge? Wir haben auf Instagram geschrieben, beziehungsweise du hast sogar mich angeschrieben mit den Worten, bin bald aus den USA zurück, hätte eine Idee für eine Folge, wie kommt man als Coach nach Amerika? Dann hast du mir noch geschrieben, bin jetzt nochmal auf dem Weg nach Mississippi, eine Highschool fliegt mich ein. Das klingt alles super wild, super spannend. Immo, was hast du in den USA gemacht?
Ich habe noch ein paar andere Knaller für dich. Ich glaube, ich fange mal an. Also ich bin ja letztes Jahr bin ich zweimal, sage ich mal, seitdem wir das letzte Mal geredet haben, in den USA gewesen. Ich war über den gesamten Dezember war ich eigentlich in den USA unterwegs, primär an der Westküste. Also ich war in Nevada, ich war in Oregon, ich war in Kalifornien und danach war ich nochmal für ein paar Tage in Miami, footballtechnisch alles, weil ich war sehr viel da drüben, um ja zum einen nachzuforschen wegen der Agenturgründung. Also damit halt diese Spieleragentur entsteht, damit die ganze NIL-Sachen entsteht, dafür businesstechnisch. Ich habe natürlich auch ein und paar kleine Sponsorments, dass das quasi alles finanztechnisch, sage ich mal, klar ging, dass man so eine Reise machen kann, weil das natürlich ordentlich Geld verbrät. Ich kann noch mal Preistag raushauen, was ich eigentlich da so ungefähr rausgehauen habe. Sagen wir mal, es war unter 10.000, aber über 3.000 Euro, die ich für die ganze Reiserei ausgegeben habe. War also schon heavy Ding. So, und dann bin ich halt, ja, Anfang Dezember bin ich halt los, ab nach Nevada. Ist dadurch gekommen, ich wollte eigentlich ursprünglich erst nach Kanada, hatte da ein Meeting angesetzt, zum einen mit der kanadischen Liga und zum anderen mit einem NFL-Agenten, der kanadische Spieler vertritt. Das ist aber leider nicht zustande gekommen, weil ich Visa-Probleme hatte mit den kanadischen Grenzbehörden und dann nicht ins Flugzeug durfte nach Montreal. Hab dann spontan gesagt, na gut, dann ziehe ich jetzt meinen Las Vegas-Trip quasi vor, weil ich da wissenstechnisch hin musste. Ich habe zum einen da dann, also zum einen, um ihn privat auch zu besuchen, den Patrick Wenske besucht, der da inzwischen lebt. Das war auf jeden Fall war eine mega Sache. Dann hat er mir Las Vegas gezeigt. Dann habe ich da ein bisschen
Geld verloren.
Ich bin kein Casino-Guy. Ich bin kein. Ich mag Sportwetten nicht. Ich bin auch immer so. Ja, Leute wollen mit mir wetten. Und dann sage ich immer, ja, wir können gerne wetten, aber nicht um Geld, nicht um irgendeinen Einsatz. Ich hasse das total. Ich bin super, super der Anti-Wetten-Typ. Ist schon ein Wunder, dass man mich, sage ich mal, zu so Tippspielen und sowas mitbewegt. Dass ich sowas mitmache. Aber nee, ich habe dann halt Las Vegas natürlich, also es ist trotzdem geil. Ich finde Las Vegas auch geil ohne die Casinos, weil die Stadt funktioniert natürlich aufgrund der Casinos, aber ist auch so eine coole Stadt in der Wüste, sage ich mal. Und das Wetter war super für, du bist da im Winter eigentlich und nur abends ist es dann halbwegs kalt. Es ist so kalt, dass du eine dünne Jacke und einen Pulli anziehen musst. Währenddessen in Deutschland man mit seiner super dicken Jacke irgendwie in den Flieger steigt. Das war schon was anderes. Und dann habe ich da natürlich ein bisschen die Highschool besuchen können. Also da gibt's so zwei Powerhouse-Highschools, die eventuell Leuten, sage ich mal, ein Begriff sein können. Also ich konnte mir von Bishop Gorman den Campus angucken, ganz kurz mal so ein, zwei Worte mit den Coaches da wechseln. Dann konnte ich Face Lutheran besuchen. Das war ein bisschen intensiverer Besuch. Das war sehr cool. Dann haben wir noch zufällig jemanden getroffen, der mal in der WWE für eine kurze Zeit gewrestelt hat, dann darüber Wrestler kennengelernt, mir da ein bisschen einfach mal das Training angeschaut, auch mal so in andere Sportarten reinschnuppern. Das war schon eine interessante Sache, interessante Stadt, einfach mal da zu besuchen, auch bei UNLV einfach mal auf dem Campus rumzulaufen, also auch da bei der lokalen Uni mal reingelunzt, dann habe ich mir das NFL-Stadion angucken können, dann habe ich mir dann noch nämlich dann das Championship-Game angeguckt, also Utah hat halt gegen Oregon gespielt, da habe ich dann noch dadurch live sehen können, wie Bami Dele Olaseni nämlich Kayvon Thibodeau platt macht. Und hat mich sehr von Bam überzeugt und sehr von Kayvon Thibodeau abgeneigt. Also das ist so, muss ich sogar, um auf den Draft zurückzukommen, ein bisschen sagen, das ist der Dude, den ich overrated halte. Also ich halt Kayvon Thibodeau für overhyped aufgrund so, ja, der zwei Spieler eigentlich, die er gegen Utah hatte, weil er beides mal da so auf den Sack bekommen hat. Im Kopf wahrscheinlich schon im Draft, im Kopf schon, ich bin hier bei, ich bin schon in der NFL, ich wechsle, der hat dreimal seine Agency gewechselt. Naja. Auf jeden Fall.
Das ist ja aber eh ein Punkt bei ihm, ne? Bei Thibodeau, ja. So ein bisschen hier Charakter-Issues und dann ist irgendwie die Story ja publik geworden, er würde nicht zu Ende spielen, nicht finishen oder so.
Ja.
Das hängt ja halt
nach. Ja, das war genau das, was ich in dem Spiel nämlich gesehen habe. Ja, auf jeden Fall, dann wurde es ganz wild. Dann bin ich nämlich weiter nach Oregon, weil das war ein großer Punkt meiner Reise, weil eigentlich war angesetzt, ich fliege nach Oregon und ich lerne den Coaching-Staff von der University of Oregon kennen. Ich darf da ein bisschen hinter die Zehen schnuppern und so weiter. Darf quasi diese U besuchen. Die hatten auch zu dem Zeitpunkt, war eigentlich geplant, dass ein Spieler, den ich NIL-technisch vertrete, also jetzt inzwischen vertrete, dass ich ihn da das erste Mal richtig treffen kann, weil er da ein Official Visit zum selben Zeitraum hatte. Also es war so ein glücklicher Zufall. Und bin halt quasi den Sonntag von Las Vegas los nach Eugene, Oregon. Und das erste, was passiert ist, ich bin am Flughafen und es kommen Gerüchte auf, dass Mario Cristobal, der zu dem Zeitpunkt Head Coach von Oregon war, die Schule verlassen würde für Miami. Sitze also da im Flieger, ne, auf einmal kriegt die Story erzählt. Und ich so, scheiße, so, ich soll den morgen treffen, ich soll den morgen kennenlernen, der kann nicht morgen einfach weg sein, so, weil es die Aussage war, so, yo, der ist aus Las Vegas direkt nach Miami geflogen und hätte angeblich schon unterschrieben und der kommt gar nicht mehr zurück nach Oregon. Und das war total, total wild, weil halt natürlich, ne, ich dann direkt mit meinen Dudes da bei Oregon am Reden, am Callen, SMS schreiben und so, die so, nein, seine Frau mag Oregon und so. Der bleibt bestimmt hier, der bleibt beim Programm wach, aber Montagmorgen auf. Yo, Mario Cristobal ist weg, dude. So, der ganze Wizard ist eigentlich für den Arsch, der ganze Besuch in dieser Stadt ist für den Arsch. Ich bin da so 5 Tage erstmal stark, sag ich mal, in Oregon und man muss halt wissen, Eugene, Oregon ist geil, wenn du was sporttechnisch da organisiert hast, die zu besuchen, weil die haben wahrscheinlich das beste College Track and Field Team, ne? Da kommt ja auch Nike, kommt ja aus dieser Universität. Das wurde ja da on campus erfunden. Und das Problem ist aber, wenn du das nicht hast, dann ist Eugene, Oregon halt eine stinknormale College Town. Und das Problem ist aber, das war eine College Town und eigentlich ist ja eine College Town Party und alles, aber leider waren Finals genau zu der Woche, wo ich da war. Das heißt, ich war wirklich stuck und nichts war los. Es war absolut tote Hose, richtige Geisterstille, weil jeder natürlich für seine Abschlussprüfung am Donnerstag übt. Und dann ist da halt wenig, sage ich mal, draus geworden. Hab dann da viel, sag ich mal, rumgechillt, hab mir so ein bisschen durch die Woods gegangen und so. Das war ein bisschen, Ja, war schon wild. Ich hatte dann einen coolen Tag, also ein, zwei coole Tage, ne? Natürlich habe ich trotzdem noch eine Tour bekommen von den Facilities von Oregon. Konnte mir natürlich trotzdem da alles angucken und so. Die Jungs waren super nett. Natürlich haben trotzdem versucht, für mich auch das Beste draus zu machen. Das ist aber natürlich ein Problem, wenn gefühlt der gesamte Coaching-Staff einfach weg ist. Ja, und
es endet ja nicht beim Head Coach, ne?
Ja, genau. Das, ja, also, ja. Und dann hatte ich halt, also ich hatte dann noch einen Tag, habe ich genommen, habe ich mich einfach in so einen Greyhound-Bus gesetzt, habe dann mal so ein bisschen American Experience quasi gemacht und bin dann eine Stunde weiter in die andere Stadt, bin zu Oregon State gefahren, nach Corvallis. Hat leider ein bisschen Pech, weil da keine Coaches, weil die alle on Road waren, recruiten. Ich kannte dann aber zum Glück halt über meinen Las Vegas-Besuch den Wrestling-Coach, hab dann das Wrestling-Programm von der Oregon State besucht. Ja. War dann ganz wild, konnte dann trotzdem das Stadion angucken und so. Das war eine wilde Woche in Oregon und dann, sage ich mal, nachdem diese Woche so enttäuschend war, die mich wirklich richtig runtergezogen hat, ich habe da echt gedacht, so, boah, ja, warum bin ich in den USA, ne? Voll scheiße. Cool, ich kann endlich mal Leute, sage ich mal, nicht um 2 Uhr nachts anrufen, aber an sich richtig kacke gerade. Und was dann aber ziemlich cool war, ist, ich bin dann weiter nach Orange County geflogen und für die Leute, die jetzt nicht direkt gleich googeln wollen, wo ist Orange County, das liegt so südlich von Los Angeles, das ist also quasi zwischen San Diego ist ja an der Grenze zu Mexiko und L.A. und da ist eigentlich so ein 2 Stunden Autofahrt zwischen, also wenn man jetzt die 2 Stunden von L.A. nach San Diego machen würde, liegt direkt hinter L.A., auch wo Disney World ist und sowas, liegt Orange County. Und Orange County ist mega footballtechnisch super cool, weil die haben zwar jetzt nicht irgendwie Colleges oder so, die sind ja alle in L.A. quasi, USC, UCLA und hast du nicht gesehen, aber Orange County ist so Home of High School Football in Kalifornien und da sind Mater Dei High School, St. John Bosco, J. Sarah, Servite, all diese Highschools, die man so aus dem Fernsehen kennen könnte, weil die auch mal bei ESPN übertragen werden oder weil halt, wenn du Football Highschool Highlights siehst bei YouTube, sag ich mal, ist eine 50%ige Chance, dass du genau diese Highschools sehen kannst. Und das war sehr cool, weil ich habe da einen guten Kumpel von mir, der wohnt da in Orange County, der ist da auch trainertechnisch aktiv. Und bei dem habe ich dann so ein bisschen die Zeit da verbracht und konnte, während ich in Orange County war, natürlich dann Mater Dei besuchen und die ganzen Highschools besuchen und mir das mal angucken und ein Spiel von Mater Dei sehen. Also das Highschool-Meisterschaftsspiel von Kalifornien konnte ich mir angucken. Da hat dann Mater Dei mal kurz die alte Highschool von Tom Brady zerstört. Hat dann Sarah Highschool aus San Francisco, haben die einmal kurz platt gemacht, so 50 irgendwas.
Wie viele Zuschauer waren da?
Das war rappelvoll. Rappelvoll. Die hatten... Das ist auch krass. Die haben da ein Stadion gehabt, ne, also hohe Tribünen auf beiden Seiten. Eine Seite überdacht. Und das war eigentlich, das Stadion ist offiziell, ist das ein Stadion für das Junior College, für das Saddleback College. Aber der Hauptnutzer eigentlich von dem Stadion sind so diese lokalen Top Highschools wie Santa Margarita und Mater Dei und sowas. Und das war wirklich komplett voll. Also ich glaube 10.000 Leute oder so in so einem Highschool-Stadion bei so einem Highschool-Spiel. Und das war noch nicht mal also komplett ausgelastet. Die Gasttribüne war nicht komplett ausgelastet. So, wenn da halt dann so ein Lokalderby da ist, sind dann teilweise so 12.000, 15.000 Leute in diesem Stadion. Nur für Highschool-Football.
Das sind halt Kids. Ja. Das sind halt Kids. So. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Das sind Kids, die vor so vielen Zuschauern spielen. Auch was für ein Druck dann auf so ein Quarterback von so einem Highschool-Team lastet. Ne? Das ist einfach unvorstellbar. Wer davon mal einen Eindruck kriegen will, die Serie Friday Night Lights ist da ziemlich nice.
Ja.
Es ist heftig.
Absolut, ja, absolut killer.
Wenn du jetzt sagst, das sind so eine Power High Schools.
Ja.
Ich meine, ist ja jetzt kein, leben ja jetzt nicht in dem Bereich alle Spieler, die super krass sind. Wie läuft das, wenn du Talent hast als Spieler und du willst an so eine Highschool, weil du musst ja in dem Bezirk wohnen, ne? Irgendwo, wo du spielen willst.
Ja.
Sag mir jetzt mein Laienverständnis, aber mich würde jetzt mal interessieren, wie kriegen die ihre ganzen krassen Spieler? Also, wie läuft das?
Also dein Laienverständnis ist erstmal erststellig richtig, aber nur, wenn wir das auf öffentliche Highschools beziehen. Also bei einer öffentlichen Highschool ist es so, ne, da ist dein Schuldistrikt, okay, du kommst aus dieser Gemeinde, dann musst du auch zu der Landkreisschule hingehen quasi. Ne? Das ist dann, das ist quasi die große Overall-Schule, die du quasi in deiner Ecke hast, da kannst du dann hingehen. Oder wenn halt irgendwie 3, 4 Highschools in deinem Landkreis sind, kann auch sein, du kannst dann zwischen 3, 4 Highschools auswählen, wo es halt wohnst du in L.A., in L.A. gibt es 50 Highschools, kannst du diesen 50 Highschools hingehen, wenn es öffentliche Highschools sind. Wenn es Privatschulen in den USA sind, da wird es wiederum interessant, weil an sich kann theoretisch jeder auf eine Privatschule gehen. Das heißt, du kannst auch auf einmal in weiß ich nicht, also zum Beispiel L.A., Orange County, dann gibt es noch das Inland Empire, das ist so quasi die Wüste, die hinter den Bergen liegt. Also wenn jemand schon mal zum Beispiel GTA gespielt hat, San Andreas und die ganze Spielwelt ist ja sehr L.A. nachempfunden. Und da kann man ja auch quasi in diese Wüste rausfahren. Und genau so kann man sich auch quasi die ganze Ecke da von L.A. vorstellen. Und selbst wenn du in dieser Wüste dann dahinter wohnst, in diesem Inland Empire, kannst du trotzdem 2 Stunden zu einer Privatschule hinfahren und da ja auf die Schule gehen und für die Highschool spielen, weil das ist ja eine Privatschule, es ist also Private Enrollment. Und dann ist der Wohnort gar nicht wichtig, sondern einfach nur, dass du ja diese Schule besuchst. Und genauso ist das dann halt auch bei diesen Privatschulen teilweise. Die haben dann halt Kids, die kommen aus L.A., die kommen aus Orange County, die kommen auch irgendwo, ja, teilweise Richtung San Diego, wohnen dann da unten 1 Stunde entfernt von San Diego, fahren dann hoch 1,5 Stunden immer nach Orange County, um zur Schule zu gehen und gehen dann da halt auf die Highschool. Einfach teilweise auch, weil die halt sagen, okay, ich will jetzt Football spielen. Also zum Beispiel ein Spieler, da weiß ich, der kam immer 2 Stunden, kam der immer irgendwo hinten aus der Ecke, irgendwo im Inland Empire, so irgendwo Santa Barbara oder so. Oder San Barbara, ich glaube, Santa Barbara ist nochmal ein anderer Ort, auf jeden Fall. Nee, San Bernardino, genau, kam irgendwo aus San Bernardino, einmal so um die Berge quasi drumherum, muss durch so eine, ja, durch so einen immer verstopften Highway fahren und dann konnte der irgendwann halt zu Mater Dei, sag ich mal, hin und da hat dann immer quasi mit anderen Schülern haben die sich so ein Minivan quasi geteilt, kannst ja auch in USA, kannst ja schon früher Auto fahren und sind dann immer von da halt zur Schule hingegurkt und dann halt zurück und dann machst du halt in den Bus irgendwie Hausaufgaben und sowas. Ist schon krass. Und auf jeden Fall, warum ich das weiß, der Bruder von dem spielt für die Paderborn Dolphins.
Ah, witzig. Ja, gegen die habe ich letzte Season gezockt. Ja. Dann weiß ich, welche Position.
Ich glaube, der spielt Safety.
Ja, na gut, dann habe ich zumindest, außer vielleicht in den Special Teams, nicht direkt gegen ihn gezockt. Ja, witzig. Wie klein die Welt doch ist. Siehst du mal, ich dachte immer nur, in Deutschland muss man irgendwie mal 3 Stunden zum Training fahren, weil es einfach zu wenig Teams gibt. Ja. Das ist scheinbar auch ein Highschool-Ding.
Ja, aber nur wenn du an eine gute Highschool gehen willst, sage ich.
Ja, also gut,
der,
okay,
der hätte ja auch zu irgendeiner mittelmäßigen Highschool in seinem County gehen können.
Ja,
aber er wollte unbedingt für Mater Dei spielen, weil Mater Dei ist halt wirklich absolut krankes Powerhouse. Ja, und was zum Beispiel bei International ist, also theoretisch kann es auch sein, dass die halt Spielern, die von ganz woanders herkommen, eine Gastfamilie geben. Und dann lebt dieser Spieler bei der Gastfamilie und kann dann halt an diese Private Highschool gehen. Das ist dann so ähnlich wie ein Highschool-Austausch ja eigentlich. Das passiert halt bei einigen Privatschulen. Es gibt auch Privatschulen, die haben dann Internate. Vor allem die rekrutieren ja sehr viel international, dass dann Spieler an Internate gehen. Aber es gibt halt auch diese Privatschulen, die dich dann halt irgendwo bei einer Gastfamilie unterbringen.
Ja, mega.
Ja.
Also das sind die Highschools, die ganzen 5-Star-Recruits rausspucken.
Das sind die ganzen Highschools, also Mater Dei, für die es nicht wissen. Ich glaube, die haben 5, 6 Leute oder so jetzt gerade im Draft, die alle irgendwie in den ersten 5 Runden auf jeden Fall gehen könnten. Ich hätte jetzt keinen Namen, den ich so aus dem Kopf weiß, aber ich weiß zum Beispiel, DJ Uyakalele war auf der St. John Bosco, das ist quasi so die Rivalschule, aber Bryce Young war zum Beispiel da auf der Schule. Die St. Brown Brothers waren beide, also die beiden jüngeren St. Brown Brothers, Amon Ra und Osiris, waren beide auf der Mater Dei. Der älteste Equanimous war auf der Servite, was aber auch wieder in derselben Liga spielt. Also es gibt halt diese Trinity League, die sich aus diesen ganzen Orange County Schulen zusammensetzt, die halt alle gegeneinander spielen und die produzieren halt wirklich 5-Star-Spieler am Band. Ne? Also Domani Jackson oder CJ Williams, die dieses Jahr 5-Stars waren oder sind halt, ne, sind in der aktuellen Class 2022, die waren zum Beispiel beide da und haben beide für Mater Dei gespielt.
Ja. Erklär nochmal so in 1, 2 Sätzen. 5-Star bedeutet für unsere Hörer, Hörerinnen, die das
wissen. Ja. Okay, also du kannst das Highschool-Recruiting wird gerne so mit Sternen bewertet und man stockt dann halt auf, okay, ne, du bist, sag ich mal, nicht so gut, dann hast du vielleicht 1 Stern, okay, du kannst in einer kleinen Division-1-Schule spielen mit einem Vollstipendium oder einem halben Stipendium, dann bist du vielleicht ein 2-Star-Recruit. Und wenn du halt 5-Stars hast, dann bist du so, ja, nach dem Motto halt schon der zukünftige Tom Brady, dann bist du quasi in der Highschool ein Spieler, der so gut ist, dass er auf jeden Fall an jeder Schule in den ganzen USA spielen könnte. Und das sind so quasi die ganzen potenziellen NFL-Spieler, wo man sagt, der geht auf jeden Fall in die NFL. Das sind meistens so die 5-Star-Recruits. Und früher war das noch nicht so stark, sage ich mal, mit diesem 5-Star-Recruiting, also dass sie dann auch wirklich in die NFL gegangen sind. Aber inzwischen sind die sehr präzise geworden, was diese Recruiting-Rankings angeht. Ne, es ist halt einfach so ein Online-Ding, also dass man einfach Leuten sagt, okay, du bist super gut, du bist das Jahrtausend-Talent, hier hat man 5 Sterne so ungefähr.
Ja, verrückt. Also nicht Sky's the Limit für 5-Stars, ist Alabama the Limit.
Ja,
Da gehen sie dann halt hin.
Ganz genau.
Ja, verrückt. So, wir sind ein bisschen abgedriftet. Also du warst in Orange County, hast die ganzen Highschools besucht. War die Reise dann zu Ende oder ist noch was
Nein. passiert? Dann ist richtig was Krasses passiert. Dann bin ich runter nach San Diego für einen Tag gefahren. Bin da zu einem Free Agent Football Workout hingegangen. Und das Ganze war organisiert von Hub Football. Und viele werden jetzt natürlich Hub Football nicht kennen, weil das ist halt so ein sehr nischiges Ding, weil das halt viele so ehemalige Seven Rounders und Fifth Rounders oder halt Leute, die undrafted da waren, die da hingehen und halt Workouts machen, um sich halt nochmal zu empfehlen für die kanadische Profiliga, für die XFL, für die USFL, für diese ganzen Minor Leagues, aber auch um nochmal eine Chance eventuell auf die NFL zu bekommen, weil halt das ist quasi ein independent, also unabhängig organisiertes Scouting Camp, was halt der NFL hilft, Spieler zu scouten. Und wo ich zum Beispiel da war, haben 10 Teams gerade zu dem Zeitpunkt, also die ganzen Teams, die eher so westküstentechnisch lokalisiert sind, hatten da alle ihre Scouts gerade da zu dem Zeitpunkt. Die Coaches waren sehr krass, also mit die beiden bekanntesten Namen, die das Camp dann auch mitgecoacht haben, waren zum einen Norm Chow, der halt vor allem in den 90ern super berühmt war, aber auch in den 2000ern, weil er so quasi an der West Coast als der Quarterback-Flüsterer, der Quarterback-Ausbilder gilt. Der hat zum Beispiel Matt Leinart, weiß ich aus dem Kopf, hat der zum Beispiel entwickelt. Ich weiß gar nicht, ob er sogar Rivers auch entwickelt hat. Der hat auf jeden Fall super viele bekannte Spieler damals gecoacht und entwickelt. Also der war immer so ein Spielerentwickler. Und der andere ist Eugene Chung. Und Eugene Chung kennt man nur zwei Sachen. Der hat zum einen mit den Eagles den Super Bowl geholt als Coach. Der war mit der erste Asian-American-Spieler, der in der NFL war und da auch quasi ein All-Star war. Und weil Eugene Chung in einem Rassismusskandal verwickelt war, mit ihm als Opfer, also ne, er ist kein Rassist, sondern er wurde halt benachteiligt, weil er wurde halt für NFL-Headcoach-Jobs interviewt. Und dann hat man ihm eiskalt ins Gesicht gesagt, sorry, du bist die falsche Minderheit.
Wow.
Und er ist dann halt nachträglich irgendwann, weil er halt dann den Job auch nicht bekommen hat und auch bei anderen Schulen, also bei anderen Teams quasi so geblacklistet wurde, ist er dann halt damit an die Presse gegangen und seitdem wird er so ein bisschen von der NFL geblackballed und halt nicht mehr aufs Radar geholt, weil halt, ja, ne, das ist eigentlich ein Typ, der könnte NFL-Headcoach sein und dem hat man einfach ins Gesicht gesagt, du bist die falsche Minderheit. Deswegen kriegst du den Job nicht. Wir wollen eine andere Minderheit als Headcoach. Ja. So ungefähr, sorry, die haben dich nur für die Rooney Rule interviewt. Ja.
Fehlen einem die Worte.
Ja, aber auf jeden Fall, um zu erklären, wer hat das Camp eigentlich organisiert? Deswegen war ich so excited, da hinzugehen. Das war nämlich die Firma hinter Hub Football. Das ist eine Erfindung oder eine Organisation, die von Don Yee gegründet wurde. Und wer so richtig in der Football-Materie drinsteckt, der muss wissen, Don Yee ist der Agent von Tom Brady. Das ist so quasi der NFL-Agent schlechthin. Also das ist der Mann, der wegen dem Tom Brady überhaupt all diese Top-Contracts hat. Das ist seit 20 Jahren der Guy, der mit Tom Brady arbeitet, beständig an einem Stück. Und den habe ich da kennengelernt. Und da bin ich so mit am stolzesten drauf, eigentlich von allen Sachen, die passiert sind. Weil wir seitdem auch immer mal wieder im Austausch stehen und Nummern ausgetauscht haben und alles. Das war für mich absolutes Highlight. Das war ein absoluter Traum, den kennenlernen zu dürfen.
Immo ist connected mit dem Agent vom vielleicht oder dem besten Spieler der NFL auf der wichtigsten Position. Okay, Immo, ich wusste nicht, dass ich hier mit einem Promi rede.
Ja, also ich habe auf jeden Fall da mit mein Football-Agenten-Idol getroffen. Da war ich sehr, sehr, sehr stolz drauf, weil ich die Arbeit sehr schätze, ne? Weil das ist nicht so ein Agent, der stellt sich in die Öffentlichkeit. Das ist jemand, der sehr bescheiden ist in seiner Arbeit, über den man sehr wenig Infos mitbekommt, weil es halt wirklich um seine Klienten geht. Also es geht um Garoppolo, es geht um Brady, es geht um Schwarzer, den einen Offensive Lineman. Es geht halt wirklich um die Jungs dahinter, ne? Und nicht um das, okay, ich will hier eigentlich die ganze Zeit Business Growth forcieren. Das ist halt nicht so eine Agenturkrake, sag ich mal, wie zum Beispiel andere wie Wassermann oder IMG. Ja. Und dann, um im Trip zu bleiben, dann ging es noch nach Miami. Da war ich footballtechnisch Recruit ein, weil unsere Partnerorganisation Podium Preps hatte da ein Bowl-Game quasi für Highschool-Spieler. Das war sehr cool. Das war dann quasi so der Abschluss vom Trip. Weil ich sowieso in den USA war halt klar, okay, hey Immo, komm auch vorbei, ne, helft. Dann habe ich da ja super viel geholfen. Film, Aufhängen, Aufbau, Orga, solche Geschichten. Und great time. Einfach eine great time noch in Miami gehabt, Leben gelebt. So kann man das Statement technisch verfassen. Und dann ging es erstmal zurück über die Feiertage in Deutschland, natürlich sehr viel Zeit mit der Familie verbracht. Und dann ging es wieder in die USA. Also dann sind wir schon im Januar angekommen. Ja. Und da kommt man noch so ein bisschen in die Richtung, wie kommt man jetzt eigentlich als Coach in die USA? Weil da war ich auf einer sehr wichtigen Veranstaltung, die jeder Trainer, der solche Ambitionen hat oder sich auch generell weiterbilden will, irgendwann mal in Angriff nehmen muss und dahin gehen muss, meiner Meinung nach. Und das ist die AFCA Convention. Das ist die American Football Coaches Association und das ist deren Football-Messe. Und das ist so das Networking-Event eigentlich weltweit im American Football. So, das ist die Sache, an die kommst du nicht rum. Das ist die Football-Messe, da hast du aus der gesamten Coaching-Welt, sag ich mal, die Top-Player und die sind alle ja super entspannt da, weil für die Trainer ist das quasi schon Beginn der Urlaubszeit, sich mal mit alten Buddies wieder treffen, mit Leuten connecten, ein bisschen einfach ja, man selbst sein, weil man unter Gleichgesinnten ist, weil man geschützt ist, weil nicht so Presse da ist, die halt dann quasi einen Coach basten kann, wenn er mal besoffen ist. Da bist du einfach aus deiner Stadt mal raus und kannst dich auch mal so benehmen, wie man eigentlich ist, halt nicht auf dieses ganze Political Correctness und Image achten. Und das ist halt immer sehr, sehr cool, weil du halt wirklich ja sehr diese ganze Coaching-Welt hast und dann kannst du halt jobtechnisch und so auch. Ja, da machen viele auch, sag ich mal, die neuen Connections. Also man merkt immer, zum Beispiel im College werden neue Leute immer im Januar eingestellt und dann meistens im Februar wird das so angekündigt. Und du weißt aber schon, aha, okay, der war im Januar auf der Messe und im Januar wird er also schon dieses Jobangebot bekommen haben.
Ja. Ja, mega. Also da wurde dann schon ein bisschen geschnackt, so, ah, was ist deine Philosophie, passen wir zusammen. Ja. Und das ohne und unter nicht allzu formellen Bedingungen. Hast du da wen getroffen, wo du sagst, boah, krass? Oder dich damit jemanden unterhalten?
Ich habe mich damit einigen unterhalten. Also ich habe jetzt den Vorteil inzwischen natürlich, wenn du ein bisschen länger, sage ich mal, in dem Gewerbe jetzt arbeitest, dann kenne ich auch Leute. Dann gibt es auch Leute, ja, die sich natürlich mit dir treffen wollen, um über Spieler zu quatschen, um über Recruits zu quatschen. Aber auch einfach Leute, die dich zum Beispiel sympathisch finden, mit denen man befreundet ist, mit denen man sagt, hey, okay, lass uns mal da auf ein Bierchen am Abend noch treffen oder wir treffen jetzt mal morgen auf einen Kaffee und reden dann, bevor du hier irgendwie in die Meetings reinstreunerst und reingehst. Und das war schon sehr cool. Also ich habe zum Beispiel eine schöne längere Unterhaltung gehabt mit dem Head Coach von Coastal Carolina. Ich habe mich auf der Messe sehr, sehr lange mit dem Head Coach von Eastern Michigan austauschen können, weil der auch zum Beispiel ursprünglich mal in Europa gecoacht hat, bevor der seine ganze Karriere quasi gestartet hat. Also der ist damals als junger amerikanischer Trainer in seiner Anfangszeit, so ich glaube in den 90ern oder so oder schon in den 80ern sogar, ist er damals nach Schweden gegangen zu den Limhamn Griffins und hat mit denen eine Meisterschaft geholt und da ist er bis heute stolz drauf. Also immer wenn er zum Beispiel internationale Spieler holt, dann hält der Head Coach von der Eastern Michigan University erstmal die Ansprache: When I was in Sweden, I was in Limhamn. You know Limhamn? No, nobody knows Limhamn, but I got them a championship. Und dann erzählt er immer erstmal so 10 Minuten lang, wie er den halt eine Meisterschaft geholt hat. Und der ist halt super nice, supportive, was europäischen Football angeht. Und wo der noch bei kleineren Schulen war, hatte dann nochmal so halt, wie zum Beispiel die Swaco Raiders, die ja gegen Colleges spielen, genau sowas hat er dann auch gemacht, halt als Head Coach von kleineren US-Schulen. Und hat dann auch immer gegen europäische Teams gecoacht und gespielt. Und das ist dann halt natürlich mega cool, weil genau mit solchen Leuten kann man auch super quatschen, dann auch mit anderen Assistant-Coaches. Also da, ich sag mal jetzt nicht so mit Big Names kommt man da nicht so riesig ins Quatschen. Also du kannst jetzt nicht mal da rumlungern und denken, okay, jetzt kommt Jim Harbaugh vorbei und redet mit dir. Weil jeder will da mit Jim Harbaugh reden und dementsprechend pusht der, sag ich mal, so in den Seitengängen hin und her. Ja. Aber man hat theoretisch eine Chance, auch solche Leute zu treffen, aber meistens kommt man das nicht. Und man kommt halt mega aufdringlich, auch wenn man auf dieser Messe ist und halt dann auch immer so die Big-Time-Coaches voll labert, weil das ist auch sehr lustig, auf dieser Messe gibt's halt einen Begriff, der heißt All-Team-Lobby, weil halt wirklich in der Lobby hocken einen Haufen super junger Coaches rum, so teilweise 18 Jahre alt, 20 Jahre alt, alle in ihren Anzügen und laufen alle mit Visitenkarten rum und geiern immer schon. Wenn sie irgendwie in einem Anzug zum Beispiel sehen, stimmen 5, 6 Coaches auf die, so Nachwuchscoaches auf den zu, dann, hey, yeah, ich wollte mich nur kurz vorstellen, hier ist meine Visitenkarte, hier ist mein, so ungefähr, ja, Lebenslauf und sowas.
Richtig so, gut ankommt.
Ja, so die betteln dich quasi förmlich um den Job direkt an. So, das ist schon crazy, was da teilweise abgeht auf einer Messe.
Wie kommst du, ich meine, wie sind so die Reaktionen auf dich? Ich meine, das ist ja auch für viele Amis wahrscheinlich relativ weit weg. So europäischer Football, ja, wie, die spielen Football? Ich dachte, ich spiele Fußball. Ja. So, also, wie sehr kommt deine Thematik denn da an? Also sind die Coaches da eher so, mit denen du dich unterhältst, außer jetzt der von Eastern Michigan, weil der ist ja scheinbar, der kennt den europäischen Football. Aber sind die eher, ja, komm, okay, ja, komm, geh weg. Oder, oh, mega, interessiert mich, erzähl mal mehr. Was sind so die Reaktionen oder die volle Bandbreite?
Die volle Bandbreite. Du hast wirklich alle verschiedenen Reaktionen. Ne? Es gibt die Leute, die waren schon mal in Europa oder die sind einfach ein bisschen gebildeter, sage ich mal. Die wissen einfach, okay, Europa ist ein Kontinent und da leben westliche Menschen, das ist eine westliche Zivilisation. Die sind uns eigentlich ziemlich ähnlich. Und huch, ach so, viele Amerikaner stammen ja sogar von Europäern ab und haben das... Ja, und da gibt's halt welche, die das noch nicht vergessen haben, wo halt quasi ihre kulturellen Wurzeln sehr stark herkommen in Amerika, die dann natürlich sehr aufgeschlossen sind. Teilweise haben sie es schon mal mit Europäern zu tun gehabt, irgendwie entweder als Teammates inzwischen, das passiert ja auch immer häufiger, oder auch irgendwie mal mit Australiern zu tun gehabt, dass die irgendwie Roommate waren mit irgendeinem australischen Panther, weil du hast ja gefühlt 90 oder 100 Australier, die irgendwo Panther an irgendeinem College spielen. Da passiert das schon
Australian
mal. Ja, Football, ne? Genau, ja. Und das passiert dann schon mal, dass die da das irgendwie kennen, aber es gibt auch super ungebildete Coaches, die teilweise so bei Division One Schule sind, so, you mean football? Like soccer? Nein, football, euer Football, American Football. Ah, really? And it's not just kickers? Und dann erklärt man den teilweise, Brudi, so im NFL-Draft reden die Leute gerade über David Oyabo, reden die über Oyabo und reden über Bernhard Reimann. Aber ja, na klar, wir haben nur Kicker oder was. So, ne? Sebastian Vollmer ist einer der besten O-Liner seit langem in der NFL gewesen und war halt im Pro Bowl und alles drum und dran. Aber nee, wir haben natürlich nur Kicker und also lächerlich teilweise. Aber gibt's halt auch, ne? Es gibt halt auch super viele ungebildete Amerikaner und auch die laufen auf diesen Messen rum und labern halt oder wollen dann halt nicht mit einem labern, sag ich mal. Ne? Also es gibt auch die dann halt nicht mit einem reden wollen oder die halt nicht mit einem reden wollen, weil sie halt All-Lobby quasi werden wollen, so, ne, und das All-Lobby-Team sich wählen lassen wollen, also insider-technisch wird das halt wirklich auch da gewählt, wer ist der nervigste Graduate Assistant, der quasi da um den Job battelt, die dann halt quasi, ja, ich bin hier nur auf der Job-Hunt, ich will gar keine Connections machen, aber checken eigentlich gar nicht, dass wenn sie dann einen Job haben, dass das Recruiting-technisch ziemlich schlau wäre, auch mal einen Europäer rekrutieren zu können und nicht halt nur denken, ja, ich bin jetzt hier bei einer Big School, jetzt kommen schon die Recruits von alleine, was halt leider einige erwarten. Nee, du musst natürlich auch irgendwo smart recruiten und machen dann halt nicht die Connections, aber das passiert dann halt auch so, ne? Und die sind dann halt wirklich bla bla bla, ne? Ja, nee, ich habe keinen Bock so ungefähr. Also die wimmeln einen dann schnell wieder ab.
Verrückt. Also mega Erfahrung, sagst du. Bevor wir jetzt darauf eingehen, wie wichtig das für Leute ist, die in den USA Coaches werden wollen, vielleicht finishen wir nochmal deine Reise. Also du warst bei der Veranstaltung, hast du noch was gemacht, als du da warst?
Ja, okay. Und dann, also ich war mit der Messe halt fertig, ne? Und dann bin ich nach Mississippi gereist.
Ja, das brauchen wir noch. Das müssen wir noch abhaken.
Das müssen wir nämlich noch abhaken. Es gab eine Highschool, die wollten unbedingt, also haben jetzt auch inzwischen Spieler von uns und die wollten halt unbedingt. Ja, die wollten unbedingt die Connection bauen. Und bei uns ist halt super wichtig, wir müssen halt erstmal die Schulen auch besuchen, wo wir halt die Spieler hinschicken, weil wir machen halt riesen Qualitätskontrolle, weil du kannst ja nicht als Credaren einfach irgendwo Spieler hinschicken und halt dann hoffen, so, das funktioniert schon mal. Du willst ja hochakademische Schulen und alles Mögliche. Und dann habe ich halt aber der Highschool sagen müssen, so, hey, das geht jetzt finanziell, ist das halt nicht für mich einfach für mich nochmal umsetzbar, so ein, zwei Tage kurz irgendwie nach New Orleans rüberfliegen zu können und dann nochmal eine Stunde rauszufahren, um euch zu besuchen. Das war einfach finanziell zu dem Zeitpunkt dann halt klar, so okay, Budget ist aufgebraucht, was ich für die ganzen Reisen mir klar zusammengesetzt hatte. Das war alles durchgeplant. Ich kann jetzt nicht nochmal extra euch besuchen. Und dann haben die halt gesagt, so okay, ne, die haben dann natürlich ihre ganzen Discount-Deals und so bekommen, für die war das halt vergleichsweise sehr billig, dann mich rüberzubringen. Und die haben dann gesagt, okay, du bist schon in den USA, dann wie wäre es, wenn wir dich halt einfliegen? Ne? Wie wäre es, wenn wir dich rüberholen, dir da ne, zwei Tage den Aufenthalt ermöglichen? Und haben das dann halt auch gemacht. Ne? Also die haben jetzt auch natürlich Spieler von uns und das war, also es war ein brutaler Wizard. So. Weil das ist eine, ich glaube, das ist sogar die einzige Highschool, auf der in den USA, die eine Heisman-Trophäe haben. Also Heisman-Trophäe ist quasi ne MVP der College-Football-Saison, für die Leute, die es nicht wissen. Und diese Schule hat halt einen Spieler, der war in den 40ern, also während des Zweiten Weltkriegs, war der halt am College. Und das war halt die Bedingung quasi, hey, okay, du gehst zur Army, ans College und dann musst du nicht in den Krieg ziehen. Und der meinte aber halt so, ja, okay, weil mich meine College-Zeit gar nicht so, also ich glaube, mein College war nicht verantwortlich dafür, dass ich die Heisman gewinne, sondern meine Highschool, hat er seiner Highschool die Heisman-Trophäe gespendet mit der Aussage, die muss in der Mitte der Schule sein und die muss für alle sichtbar sein innerhalb der Schule. Also jeder Highschooler soll sehen, dass ich diese fucking Heisman-Trophäe der Schule gespendet habe und die gewonnen habe als Teil dieser Schule.
Nice.
Und dann hat diese Highschool halt einfach eine Heisman-Trophäe mitten in der Highschool stehen.
Ja. Awesome. Was für Spieler habt ihr jetzt da?
Linemen.
Linemen. Ja. Meinst du, sind der Importschlager Linemen?
Ist der Importschlager, ja. Also auf der einen Seite kann man leider sagen, ne, natürlich. Weil
also oder Wide Receiver und Running Backs. Der Export, ne?
Der Exportschlager, ja, weil du kannst dich ja mit Running Backs und Wide Receiver und alles kannst du dich ja totwerfen, auch in den USA. Aber große, schwere Jungs, die sich auch absolut elegant bewegen können, das ist halt überall Mangelware, außer in Europa und, glaube ich, auf den pazifischen Inseln. Und dementsprechend sind die halt natürlich heiß begehrt. Oder ich korrigiere, nicht überall in Europa, vor allem so in Nordeuropa. Also Deutschland zähle ich damals so, sage ich, noch mit. Und dann halt so hast halt Skandinavien und alles so diese typischen Regionen, wo halt die Leute einfach gefühlt schon 2 Meter groß sind. Und da ist es einfach recruiting-technisch einfach riesig leichter im Vergleich zu anderen Ländern große Spieler zu finden und die dann auch bereit sind, ihr Land zu verlassen und diese Chance wahrzunehmen. Und die sind natürlich heiß begehrt, weil für eine Highschool ist es natürlich sehr, sehr schwer, teilweise halt Liner zu finden. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, Liner zu finden, dann kannst du das machen. Also auch ohne da jetzt ins Detail noch weiter reinzugehen, es ist halt für die sehr interessant, gute Linemen zu finden. Und das ist halt immer ja Deutschlands Exportschlager Nummer 1, sage ich mal, was Football angeht, gute Linemen zu exportieren. Also weil wir haben auch einfach super gut gecoachte Linemen, das muss man dazu auch sagen. Die gehen dann die Highschools und spielen im ersten Jahr. Und die Amis sind dann so, wow, wir haben eigentlich erwartet, dass der jetzt irgendwie so hier für 3 Jahre kommt und das erste Jahr erstmal ausgebildet werden muss. Aber nein, deutsche Linemen kommen teilweise einfach rüber und spielen im ersten Jahr. Also zum Beispiel, wer College Football verfolgt und Nureddin Nouili kennt, der ist zum Beispiel in die USA gegangen, hat ein Jahr Highschool gespielt, ist dann ans College gegangen und hat direkt in seiner ersten College-Season gespielt. Und jetzt ist er halt, dann ist er damals halt von Colorado State nach Nebraska getransfert und hat bei Nebraska auch gleich wieder gespielt und spielt auch bei Nebraska. Einfach, weil er so ein schon hier in Europa gut gecoachter Lineman gewesen ist. Und dementsprechend sind Linemen nochmal zusätzlich begehrt, weil natürlich, das hat irgendwann in der Kette, sag ich mal, angefangen, wenn du ja angefangen hast, Linemen zu rekrutieren nach dem Motto, okay, der ist zumindest groß, den kann ich coachen. Und dann dieses Coaching irgendwann zurückgeht, dann ist natürlich klar, dass wenn eine Position am weitesten entwickelt ist in ganz Europa, dass es der Lineman halt auch ist.
Also Props an alle O-Line-Coaches in Deutschland und in Europa.
Ja, wir haben in Deutschland und in Europa unglaublich gutes O-Line- und D-Line-Coaching, auf jeden Fall.
Ja, nice.
Die brauchen also, sich gar nicht verstecken vor Amis.
Okay, also wir fassen zusammen. Du warst bei der Coaching-Messe, die der Shit ist. Und in Mississippi, wo Spieler von euch, also wenn von euch Gridiron Imports, ne, spielen.
Ja.
Mega.
Genau.
Mega. Und dann bist du zurück oder war noch was?
Und dann bin ich nach Hause und seitdem bin ich in Deutschland. Und es gibt Leute, die jetzt erst checken, dass ich wieder in Deutschland bin, obwohl ich seit Ewigkeiten in meinen Social Media eigentlich immer wieder sehr, sehr gut, sehr deutlich Hinweise gebe, dass ich in Deutschland bin.
Ja gut, kann man bei dir auch scheinbar nicht so gut wissen.
Ja, so, nee, es und ist jetzt, natürlich schwer, ja.
Und was würdest du jetzt einem deutschen Coach raten, der Bock hätte, den Weg zu gehen an der Highschool oder am College oder in der NFL, who knows, zu coachen?
Das ist natürlich sehr, sehr interessant, weil ich glaube, es gibt viele deutsche Coaches, die auf jeden Fall Interesse haben, auch also beziehungsweise deutschsprachigen Coaches. Und es ist immer die große Frage, wie kommt man dahin? Weil ich glaube, der erste große Punkt ist, den du machen musst, wenn du wirklich dieses Ziel hast, dann musst du an allererster Stelle musst du bereit sein, Opfer einzugehen. Du musst bereit sein, sage ich mal, Hab und Gut in Deutschland zu lassen und einfach den Schritt zu wagen, einfach rüberzugehen. Und wenn du zu all dem bereit bist, also wenn du wirklich sagst, okay, ich bin bereit, mein Land zu verlassen und ich weiß nicht, ob ich je wieder zurückkehren werde, weil es ja auch irgendwo ein Auswanderungsschritt ist, als Trainer zu sagen, ich gehe in die USA und ich will mich da auf dem amerikanischen Footballmarkt beweisen, ich möchte mich im Mutterland des Sports beweisen. Also es gibt natürlich erstmal verschiedene Möglichkeiten. So sagen wir mal, die einfachste Möglichkeit ist, entweder lernst du eine Amerikanerin kennen, zufällig, oder auch gezielt, was ich natürlich nicht hoffen möchte, dass Leute einfach eine Frau heiraten, nur um eine Staatsbürgerschaft zu bekommen. Aber wenn du natürlich irgendwie das Glück hast, eine Green Card zu bekommen, dann bist du natürlich deutlich privilegierter als viele andere. Wenn du aber nicht das Glück hast, an eine Green Card ranzubekommen, die Möglichkeit hast, auf legalen Wege, sage ich mal, in die USA einzuwandern oder auf sehr einfachen Wege in die USA einzuwandern, dann musst du das über die Jobsuche natürlich machen. Was ist bei der Jobsuche generell im Leben wichtig, ist das Networking. Das heißt, wenn du eigentlich als Coach rüber willst, musst du erstmal am Anfang anfangen, dir dein Netzwerk aufzubauen. Du musst mit anderen US-Coaches in Kontakt kommen. Du musst eventuell mal auch einfach rübergehen und irgendwo ein Internship machen, also einfach mal reinschnuppern, Luft schnuppern, als Praktikant irgendwo hingehen. Da einfach mal aushelfen. Vielleicht kann es ja auch sein, dass du einfach so sympathisch bist, dass du direkt einen Impact machst. Ne, dass sie sagen, okay, mega, komm mal, bleib mal hier. Und wenn das so ist, dass die dich da halt haben wollen, dann musst du ja in diesen ganzen Job-Einwanderungsprozess gehen. Und ich glaube, das ist so der groß interessante Punkt. Wie komme ich als Trainer eigentlich rüber und wie bewerbe ich mich auf die Jobs? Und dann muss einem auch das Entry-Level klar sein, in welchen Job man eigentlich gehen will. Sagt man also, ich möchte als College-Coach irgendwo hingehen? Möchte ich nur Highschool-Coachen? Möchte ich eigentlich in die Pro-Bereiche kommen? Wie komme ich da rein? So Highschool, weil ich glaube, man muss es immer unterscheiden zwischen Highschool-Coaching und dann / College und Pro, weil das so visa- und bewerbungstechnisch gefühlt ein und dasselbe ist. Weil eine Highschool, da musst du meistens als Lehrer noch zusätzlich eingestellt werden von der Schule und dann musst du natürlich einfach die ganzen, also dann machst du das über den akademischen Weg. Machst du über den akademischen Weg in dem Sinne, du machst dann halt ein amerikanisches Studium zu Lehramt, also du musst dein Lehramtsstudium so haben, dass du auf Englisch unterrichten kannst. Und dann kannst du auch darüber in die Highschool-Jobs reinbekommen. Und dann, wenn du so gut bist als Highschool-Trainer, dann kann es auch sein, dass du irgendwann fulltime-technisch, sage ich mal, da coachen kannst, ohne nebenbei noch so einen Lehrerjob machen zu müssen. Und das ist eigentlich im Generellen, wie funktioniert es, an eine Highschool zu kommen? Okay, ich bewerbe mich einfach über einen Jobprozess. Es gibt über 1000 Highschools in Amerika. Es gibt über 1000 Highschools in Amerika, die auch Lehrer und Trainer suchen. Man muss nicht denken, okay, ich möchte jetzt unbedingt von Anfang an in eine Martha Day oder sonst wo gehen. Du musst halt an eine Highschool gehen, wo du dich, sage ich, erstmal beweisen kannst, empfehlen kannst, wenn du ein guter Trainer bist, bet on yourself. Ne, wenn du ein gewinnendes Team hast in den USA, dann bringt das schon Aufmerksamkeit auf sich. Wenn du jetzt aber ans College-Level gehen möchtest, wenn du in die NFL brechen möchtest, dann gibt es vor allem einen Weg. Du fängst ganz unten, meistens auf der Karriereleiter an. Du kannst dich an Colleges, kannst du dich als Graduate Assistant bewerben. Das ist ein Masterstudent in den USA. Das heißt, man braucht im Generellen meistens ein Bachelor-Degree. Für alle anderen, die das nicht haben, so sorry about it. Du musst dir einen Weg suchen, wie du das irgendwie hinbekommen kannst. Weil so
Bachelor, hast du Bachelor
die
ist
beste
ja
Möglichkeit. Einfach ein Studium.
Scheißegal. Ja. Einfach scheißegal was.
Ja, scheißegal.
Scheißegal was. Welcher Bachelor. Okay.
Scheißegal was. Erstmal im Allgemeinen scheißegal was. Hauptsache, du hast einen Bachelor, du hast einen Studienabschluss und bewirbst dich jetzt auf ein Masterstudium. So, dann gibt's haufenweise Universitäten, wo du das eventuell machen kannst. Und wenn die hiren, dann kannst du in die USA rüber auf einem Studentenvisa, hast einen bezahlten Coaching-Job mit einem Lohn von 1.000, 2.000, hast aber auch einen 12-Stunden-Arbeitsalltag. Also du bist, sag ich mal, in einem Ausbildungsjob. Ist wie in Deutschland eigentlich eine Ausbildung vom Gehalt gemessen auf der Stundenanzahl, die du da ausfüllst, weil du musst halt studieren und nebenbei coachen. Und hast dann darüber diese Entry-Möglichkeit reinzugehen als Coach, zu sagen, okay, ich mache jetzt hier den Buckelweg, sage ich mal, Student Assistant, Graduate Assistant, arbeite mich da rein und empfehle mich darüber dann auch für andere Jobs. Weil das ist halt das Ding. Sobald du da quasi drüben bist als Graduate Assistant und einen guten Job machst, dann öffnen sich Türen durch die Connections, die man natürlich auch machen muss. Also man muss natürlich auch in der Zeit seine Netzwerke schon in den USA pflegen. Öffnen sich Türen, okay, hey, du warst irgendwie an einer kleineren D1-Schule Graduate Assistant, komm mal an unsere D2, D3-Schule als Fulltime Position Coach. Und genau über diese Position Coaches, dieses ganze Leiter hochklettern, kommt man auch in diese Hierarchieketten rein, wie man sich als Trainer in den USA empfehlen will. Also auch wenn man zum Beispiel hier in Deutschland sich schon zum Head Coach hochgearbeitet hat, okay, dritte Liga, GFL 2 oder sogar GFL oder auch einfach in der GFL oder so zum Beispiel Offense Coordinators, aber auch vierte, fünfte Liga irgendwo sich schon diesen Climb mal mitgemacht hat, diese ganze Arbeit mitgemacht hat, die man braucht eigentlich, um sich als Trainer hoch zu empfehlen bei den Teams und sich den Ruf zu arbeiten. Man muss immer wissen, diesen Ruf muss man sich in den USA auch neu erarbeiten eigentlich nochmal. Ne? Also es ist
ja, klar.
Absolut kein Zuckerschlecken. So, und wenn man halt nicht Glück hat und irgendwie einen amerikanischen Trainer als seinen ja, Assistant-Trainer oder als seinen Headcoach über einem hatte in der Hierarchiekette, eventuell in Deutschland, der ihn dann, vielleicht kriegt er in den USA einen Job angeboten und nimmt dann mit oder so. Nee, da muss man halt diesen Weg nehmen, halt, ne, buckeln und sich nochmal von neu hocharbeiten. Das ist so ein ganz großer Punkt halt, ne? Wie kann man, dasselbe gilt dann halt auch für die NFL. Es kann halt sein, dass du, sag ich mal, dich da jetzt für einen Trainerjob empfohlen hast und dann darüber dich bei der NFL bewirbst mit diesen Einstiegsjobs, ne? Es ist immer eigentlich, machst du den Graduate Assistant, du machst diese Coaching-Ausbildung und von da geht's meistens halt los. Ja. Du musst meistens halt ein, zwei Jahre Lehrgeld bezahlen in den USA. So, ich sag mal, in 90% der Fälle. Ne, wenn man nicht in einer privilegierten Position ist oder nicht in einer privilegierten Position irgendwo geboren ist, dass man, sag ich mal, in eine Coaching-Familie reingeboren ist oder dass man irgendwo über ganz viel Glück wen kennt und der einem eventuell Gefallen schuldet und so, nee, dann muss man meistens sich, sag ich mal, hocharbeiten.
Ja. Kennst du jemanden, der den Weg gegangen ist oder wo du sagst und erfolgreich gegangen ist und vielleicht auch jemand, der nicht erfolgreich gegangen ist?
Uff, nicht erfolgreich würde ich jetzt gar nicht sagen, weil...
Ja,
gut,
wir wollen ja auch keine Negativity verbreiten.
Genau, wir wollen ja keinen haten, aber ich glaube, ich hätte auch keinen, den ich als Misserfolgsstory
ist ja kein Hate, aber manchmal klappt es halt einfach.
Genau, ja. Manchmal klappt es halt
einfach. Aber erzähl die Positive.
Genau. Aber nee, weil ich glaube immer, wenn du's, also für mich ist es schon positiv, wenn du es überhaupt geschafft hast, in so eine Graduate Assistant Situation zu kommen. Das ist schon grundlegend mega beeindruckend. Und da gibt's ein paar, also zum Beispiel aus dem deutschen Raum, zwei Jungs, die man da sehr stark hervorheben kann über ihre Laufbahn, wie sage ich mal, aus sowas halt was Großes geworden ist, ist zum einen Frank Rosa, der inzwischen Head Coach ist von den Cologne Centurions. Der hat diesen ganzen Weg, sage ich mal, schon mal mitgemacht. Der ist also rübergegangen in die USA. Dann war er Graduate Assistant bei der University of Texas El Paso, bei den UTEP Miners. Dann hat er da einen ja, sehr guten Job gemacht, hat sich darüber dann für ein Jobangebot aus Japan empfohlen, hat dann in der japanischen Liga gecoacht. Und man muss wissen, die japanische Liga, würde ich sagen, ist nach der NFL und nach der CFL momentan immer noch die drittbeste Liga in der Welt, und das ist Profi-Football und das sind top ausgebildete Spieler. Also japanische Mannschaften haben bisher immer deutsche Mannschaften fertig gemacht. Das ist also die Dimension. Und wenn du dann in sowas reinkommst, da als Offensive Coordinator angestellt wirst, erfolgreich bist, das ist dann schon was Beeindruckendes. Und dann hat er sich natürlich dadurch auch dafür empfohlen, hier in Deutschland die ganzen Top-Jobs zu bekommen. Also er war natürlich davor schon ein hervorragender Trainer, aber das zeigt nochmal, dass auch ein deutscher Trainer auf dem amerikanischen Level dann halt mithalten kann. Und dann, wen es noch gibt, ist halt Ben Hammer, der ist jetzt bei Northwestern, der ist Graduate Assistant dort, und den haben sie damals angeheuert, der hat mit einem Amerikaner zusammen gecoacht, ich glaube in Kirchdorf war das. Und der Amerikaner, den hat sein Coaching so gut gefallen, der hat gesagt, hey, ich gehe jetzt zurück nach Amerika an ein kleineres College, ich glaube D2 oder D3 war das. Und der hat den Ben einfach mitgenommen, direkt als Assistant Coach. Und halt gesagt, hey, so, ne, du bist so gut, du machst so einen guten Job, ich möchte dich unbedingt als meinen Assistant-Trainer in den USA haben. Und darüber mitgenommen. Und wenn man dann noch weiter, also geht, ne, also Frank ist wieder zurück in Deutschland, in Good Old Germany, ist hier sehr erfolgreich, ist ja jetzt Head Coach in der ELF. Und Ben geht noch gerade sehr steil seinen Weg in Amerika. Und dann, wenn man eine europäische Top-Erfolgsgeschichte haben möchte, ist das Rich Worsall aus England, der wirklich genau den steinigen Weg gegangen ist von, ich empfehle mich als junger Trainer nebenbei für diese Graduate Assistant Sache. Ich gehe rüber als Graduate Assistant in die USA, ich helfe da als Student aus, ich mache da meine Connections, ich networke hardcore. Und der hat dann wirklich es geschafft, darüber halt ne Fulltime-Job zu bekommen, sich für eine Green Card zu qualifizieren durch diese ganze Jobbewerbungsphase, ist dann vom Graduate Assistant zu einem D3 gegangen, hat sich da sehr gut empfohlen und wurde dann von einem Division One College als Chefanalytiker angeheuert und war sogar jetzt während der Saison 2021, 2022 der erste europäische Assistant Coach im D1 FBS Football. der halt, ne, nicht aus den USA stammte, der aus dem europäischen Football-System stammte. Und der quasi damit endgültig bewiesen hat, okay, it works, es funktioniert, du kannst als Europäer rüber, also der so wirklich als Erster jetzt fulltime den Weg gegangen ist. Und wenn man dann andere Namen noch rauswerfen möchte, es gibt noch jetzt aktuell zum Beispiel Heather Marini, also auch eine Trainerin aus Australien, die als Quarterback-Trainerin an der renommierten Brown University arbeitet, die also auch es geschafft hat, den Weg zu gehen, aber bei der, muss ich ehrlich sagen, weiß ich leider die Story, den Weg nicht dahinter, aber ist halt sogar eine australische Trainerin, die rübergegangen ist, die auch zeigt, es geht und bei einer hochakademischen Uni als Trainerin arbeitet.
Also du sagst, es ist nicht nur eine Unicorn-Story, also für alle Beispiele, die du genannt hast, sondern es ist auch eine realistische Chance. Also man kann diesen Weg gehen und man kann ihn erfolgreich gehen. Ja. Ja, und das ist die Chance ist da und im Gegenteil, so wie Football sich in Deutschland entwickelt, wird die Chance wahrscheinlich immer wahrscheinlicher, immer besser und europäischer Football vielleicht auch immer höher, was den Stellenwert über sie angeht.
Also ich sage auch mal, wenn man kann, sollte man irgendwie probieren, sage ich mal, in diese NFL-Connections reinzukommen, ne? Jetzt NFL Germany, mal gucken, was sich da aufbaut. Weil darüber hat natürlich auch sehr erfolgreich, also einer aus der alten NFL Europe-Side, Aiden Dirty, ein Engländer, der auch das International Pathway Program eine Zeit lang geleitet hat, der ist sogar der D-Line-Coach von den Dallas Cowboys.
Ach ja, der Wild. Ja. Ja, krass. Ja, sehr cool. Also, sehr cool. Alle, die das jetzt hören und in Deutschland Coach und sich das vorstellen könnten, wissen jetzt ein bisschen mehr. So, Imo, jetzt müssen wir nochmal über deine Agentur sprechen, weil das letzte Mal, als wir darüber gesprochen haben, war die noch in the making, sage ich ja, in der Gründungsphase deiner Agentur, wo es um College Deals geht. Was genau NELs sind, müssen wir jetzt nicht vertiefen. Hört euch, wenn euch das interessiert, die andere Folge an. Wie gesagt, jetzt habe ich 29.10., was hatte ich gesagt? 29.10. Da wird das nochmal ein bisschen vertieft. Ja. Aber jetzt ist deine Agentur am Start.
Ja.
Wie geht's dir damit?
Mir geht's erstmal sehr gut, weil dadurch natürlich ein Riesenstein vom Herzen fällt. Also es sind noch so meine Details, die wir gerade klar machen müssen. Firmengründung in Deutschland ist halt einfach super arschschwer, beziehungsweise es ist einfach super langatmig. Also jeder, der eine GmbH zumindest mal gegründet hat, der wird mich auf jeden Fall fühlen. Bei der Sache, also ich kannte das schon aus meiner einen anderen Firmengründung, die ich gemacht habe mit einer OHG. Das ist einfach pain in the ass, so, weil sich sowas ewig zieht, langatmig ist. Dann musst du da Unterschriften, dann müssen da Unterschriften, dann muss nochmal da was nachkorrigiert werden, eventuell. Dann muss das zum Jurist, jedes Mal den Jurist besuchen, kostet. Das geht in anderen Ländern, sage ich mal, deutlich einfacher. Dafür ist hier auch alles natürlich rechtlich abgesichert. Und du bist abgesichert, wenn auch irgendwas schief geht. Also das war zum Beispiel uns ein großer Grund, warum machen wir eine GmbH zur Spielervertretung? Ja, damit halt am Ende des Tages, muss man ganz ehrlich sagen, niemand mich so verklagen kann, dass ich mir eigentlich einen Strick nehmen könnte, weil ich den Rest meines Lebens Schulden habe. Ja. Und das war schon sehr interessant, ne? Also weil es hat viel gedauert, Investoren auch zusammenzubekommen. Also wir haben jetzt ein, zwei Personen aus unserem privaten Umfeld. Also ich habe die Firma nicht alleine gegründet, ich habe die mit einem ehemaligen Mitspieler von mir gegründet, mit dem Kai Ganzenmüller. Und da haben wir dann natürlich auch ein, zwei Leute noch dazugeholt und die uns da quasi ein bisschen an die Hand nehmen, firmentechnisch gründen, bei Gründung finanziell zum einen unterstützen, also als stille Investoren, zum anderen aber auch einfach uns unterstützen mit Knowledge, einfach mit super viel Firmenwissen, weil das gehört dazu, ne? Als junger Gründer, Firmengründung ist einfach schwer, weil da kommen einfach ganz andere Sachen auf einen zu, steuertechnisch und hast du nicht gesehen und ich fühle mich sehr gut, weil halt super viel inzwischen einfach klar ist, durch ist. Dadurch ist für mich natürlich ein sehr, sehr großes Ziel am Horizont endlich da, wenn du so eine Gründung mal durchmachst, wenn da agenturtechnisch was ist. Und da geht jetzt viel los. Also ich habe viele Gespräche mit Spielern, die natürlich gerne bei mir sein wollen, weil, das muss ich vielleicht vorweg erzählen, ich weiß inzwischen, wie du als internationaler Spieler, also nicht nur als Europäer, sondern generell als nicht-amerikanischer Staatsbürger auf einem F1-Studentenvisa mit einem NIL-Deal Geld verdienen kannst. Das war auch so der ganze Hintergrund, sage ich mal, warum diese Firma gegründet wurde, um halt den Spielern das zu ermöglichen, um da quasi das ganze Geschäft zu ermöglichen. Und dass ich dieses Wissen rausgefunden habe, ist natürlich unglaublich. Und das ist so, seit letzten Mittwoch ist erst die Thematik durch. Also es ist für mich halt noch super brandneu. Ich kann natürlich leider nicht viel erzählen, wie es funktioniert, weil ich sonst ja mein...
aber vielleicht...
Geheimnis dahinter.
Das macht keiner über. Du musst hier keine Betriebsgeheimnisse verraten. Das erwartet hier niemand. Und alle, die das erwarten,
Die Leute euch enttäuschen. dann würde aber bestimmt 2000, 3000 Klicks easily bekommen aus den USA alleine, weil, glaube ich, jeder deutschsprachige Student Athlete auf dem F1-Visa direkt die Folge hören wollen würde. Wie es funktioniert, aber es ist. Ja, ist das Modell dahinter, sage ich mal. Ist es.
Dann vielleicht doch in einem Wort, aber was sind NILs? Vielleicht doch nochmal. Ja. Also ihr holt euch die andere Folge an, aber nochmal so in einem Wort. Nicht in einem Wort. Ich gebe dir 2, 3 Sätze, Emo. Einfach, was ist das? Weil ich glaube, das ist jetzt gerade... Ja. Ah, ich war wieder weg, ja? Ich habe von dir... In einem Satz. 2, 3.
In einem Satz, wie es funktioniert. Okay, das große Geheimnis dahinter ist, wie du das Modell aufbaust. So, Punkt. Mehr kann ich nicht verraten, weil das Modell.
Ja, ich will gar nicht wissen. Ich will nur wissen, was NILs sind. Also, okay, make money by.
Name, Image, Likeness. Also, das ist das große, grob übersetzt. Name, Image, Likeness. Du kannst einfach inzwischen als Spieler mit deinen Namensrechten, mit deinen Bildrechten, mit deinem Bekanntheitsgrad Geld machen. Und man muss sich das grundsätzlich eigentlich vorstellen, wie das ganze Influencer-Marketing, das man sowieso schon hat auf Facebook, Twitter, Instagram, also ne, sagen wir mal, du bist irgendeine Dagi B und bewirbst dein Duschshampoo oder bewirbst für Nivea ein Duschshampoo und genau dasselbe darf jetzt halt auch endlich mal ein College-Spieler machen. Also nice, grundsätzlich ist es einfach dieses so, also es gab ja mal die Geschichte mit Destroying, der sein College-Stipendium als Punter aufgegeben hat, weil er einfach mehr Geld mit YouTube verdient hat und sich auf seine YouTube-Karriere fokussieren wollte und einfach nicht das Geld, was er mit YouTube gemacht hat, verdienen durfte. Und das ist erlaubt. Du darfst jetzt halt inzwischen Geld verdienen. Aber das Problem ist, du darfst nicht als Europäer Geld verdienen, weil du hast ja kein Arbeitsvisa, du hast ja ein Studentenvisa. Und theoretisch wäre es Arbeitsbetrug, wenn du jetzt auf deinem Studentenvisa als Profiathlet oder in Anführungsstrichen als Profiathlet, offiziell sind es ja Amateure, auch wenn sie ein Alter kam wie ein Profi, dann halt Geld verdienst. So. Und das ist immer der große Punkt gewesen bei den Spielern jetzt über das letzte Jahr schon fast gefühlt.
Und das hast du entschlüsselt?
Und das habe ich entschlüsselt, nach langer Arbeit. Also ich habe mich einfach rangesetzt, habe mega viel recherchiert. Ich habe Anwälte eingestellt, das muss ich auch natürlich dazu sagen. Also ich bin nicht der Jura-Freak und das große Jura-Genie, sag ich mal, der die Rechtscodes entschlüsselt und Gesetzestexte auswendig lernen kann und dann die kurz mal sagen kann, das ist genau die Juristik. Strafparagraf 8b, Seite 34, Bundesstrafgesetzbuch. Da drin ist das geregelt jetzt, wie es mit dem Spieler funktioniert. Nee, das natürlich nicht. Also ich musste oder hab, musste ich es ja nicht, aber ich habe es halt gemacht, weil ich der Überzeugung bin, dass es der richtige Schritt war. Hab dann natürlich Arbeitsmigrationsrecht Anwälte eingestellt aus den USA. Ich habe hier Arbeitsrechtsanwälte eingestellt. Also habe ich auf Honorar bezahlt und habe Migrationsanwälten kommuniziert in den USA. Und über all diese Verbindungen und Connections haben wir am Ende quasi rausfinden können, okay, das hier sind die Rechtswege, über die sind diese NIL-Deals möglich. Also es ist halt wirklich ein ganzes System, was dahinter stecken muss. Und halt dieser ganze rechtstechnische Begleitungsschritte dahinter stecken muss, wenn man es wüsste, man lacht sich ins Fäustchen. Das ist das Witzige dahinter. Also das finde ich so ironisch eigentlich.
Nice. Jetzt verplapper dich nicht. Ich verhindere, dass du dich verplapperst.
Ausplaudern, aber also ich finde es einfach nur,
ich
weiß wirklich, du lachst ins Fäustchen, wenn du es weißt.
Also, ich freue mich, wenn die Aufnahme vorbei ist. Nein, brauchst du mir nicht erzählen. Ja. Also NIL, sozusagen Make Money by Selling Name, Image und whatever. Und du hast rausgefunden, wie Europäer davon auch ein Stück abkriegen können vom Kuchen.
Sagen wir es mal so.
Also wie Europäer rübergehen können, obwohl sie Studentenvisum haben, dürfen sie auch sozusagen Geld dadurch machen, dass sie sich als Marke verkaufen. Und deswegen wollen die Spieler bei dir, bei deiner neuen Agentur sein.
Absolut, das ist es nämlich. Also ich habe halt auch den Spielern gesagt, ne, hey, ich kümmere mich drum, aber wenn ich das halt mache, dann bin ich auch euer Agent, weil es kann halt natürlich nicht sein, dass du Geld in so eine Sache rein investierst und dann das quasi Leuten frei zur Verfügung stellen würdest, nur damit dann andere Leute wiederum damit Geld verdient, weil das wäre ja genau das, was passieren würde. Ja. Würde ich es nicht machen. Also es ist immer diese richtig fiese, asoziale Aussage. Ich verdiene damit Geld, weil es würde ja eh jemand anderes tun. Aber das ist das Modell dahinter und ich finde es auch nicht verwerflich, weil es ja eine, sage ich mal, moralisch vernünftige Sache ist und irgendwann wird es auch bestimmt wer anders rausfinden.
Also immer so funktioniert Kapitalismus.
Nur, ja, beschränkt vielleicht. Das ist schon wieder eine blöde Aussage, aber es ist halt, ja, also ich hab halt einigen Spielern, die halt deswegen auch mit mir kommuniziert haben, die ja sowieso schon gesagt haben, hey Immo, du kümmerst dich um die Sachen, du gehst die an, du bist korrekt quasi, du bist vernünftig, ne, du erzählst uns schon die Wahrheit, wenn Sachen sind, du hast uns auch sehr gut beraten während unseres Recruitings und dich wirklich um Sachen gekümmert, wenn's dann mal wichtig war und dich wirklich kümmerst dich immer um die wichtigen Dinge und gehst das auch an und bist da auch sehr geradlinig, sehr ehrlich, sehr gut in deiner Arbeit, die du leistest und natürlich auch deswegen gesagt haben, hey, wir wollen mit dir gerne zusammenarbeiten, wir wollen, dass du unser Management übernimmst und da ich sowieso gesagt habe, okay, ich mache das, ne, halt im Gegenzug dafür, ich finde das raus, dass ich das dann auch für euch mache. Ja, ist halt jetzt natürlich ein riesen Agency-Konstrukt entstanden. Ich vertrete gerade 60 Spieler aus dem College-Football, die alle irgendwo aus Übersee stammen, also auch die ne, aus dem Pazifikraum stammen, also Australien, Neuseeland, aber auch viele europäische Jungs, also Frankreich, Deutschland, Schweden, Dänemark und so sind halt alle dabei. Und das Endziel dahinter ist natürlich auch eine NFL-Agentur zu werden. Also man muss das auch ganz logisch als Zwischenschritt sehen, weil auch die NFL-Agenturen machen Folgendes, die nutzen halt dieses NIL, um halt frühzeitig schon auch Beziehungen zu den Spielern aufbauen zu können. Also eine wichtige Regel ist, und die finde ich auch gut dahinter, du kannst halt nicht einen College-Spieler als Agent unter Vertrag nehmen mit der Bedingung, hey, ich bin dann auch dein Agent in der NFL. Das geht halt nicht. Aber wenn du natürlich schon mit einem 18-, 19-Jährigen eine sage ich mal, Vertrauensbasis-Beziehung aufbauen kannst, dann ist es natürlich eventuell helfend, wenn du dann eben auch das Angebot machst, okay, ich vertrete dich auch in der NFL.
Dann bleibt er bei dir, ja.
Hoffentlich, also.
Ja, im besten Fall. Du kannst es nicht mehr machen, als eine gute Beziehung
aufzubauen. Genau. Ne? Also, aber ich finde es auch immer wichtig, dass er frei entscheiden kann, weil ich dieses freie Arbeitsmarktprinzip natürlich sehr, sehr vertrete und daran glaube natürlich, dass man halt nicht Leute in Zwangs- und Nebelsachen und sonst was packen sollte, sondern nach dem Motto, hey, ich besorge dir jetzt einen Pepsi-Deal, aber dann, wenn du erste Runde gehst, dann kriege ich deine 500.000 oder so. Das ist halt albern und ich finde es gut, dass die NCAA da natürlich auch Gesetze gebaut hat, die Spieler beschützen.
Ja. Das heißt, wir können von dir und deiner Agentur irgendwann mal erwarten, dass wir NFL-Spieler haben, wo Immo Osterkamp bzw. deine Agentur der Agent ist.
Ja, das wäre der Traum. Also,
Immo, wie heißt deine Agentur? Wir reden hier die ganze Zeit von der Agentur.
Der Agentur, sie heißt OG Agency und das OG steht für Osterkamp und Gansenmüller.
Na, also, an alle, die einen Agent suchen, und Europäer, also in dem Fall jetzt deutsche Spieler sind, weil ich bezweifle, dass uns Australier und Neuseeländer hören. Wendet euch
an. You never know. Es gibt einen australischen Spieler gerade, aber der ist noch am Junior College. Der ist Deutsch-Australier.
Na gut, okay. Na gut, wenn die geringe Chance besteht, dass irgendjemand diesen Podcast hört, der Deutsch-Australier ist oder whatever, dann natürlich gilt das hier auch für dich.
Der eine Kind, der aus Samoa bekommt und euch schon immer gewundert hat, warum kriegen wir aus Samoa jedes Mal einen Zuhörer?
Ey, wir haben wirklich mal irgendwie die Zuhörerzahlen von wo die kommen und da waren richtig random Länder dabei.
Geil, das finde ich das also immer sehr geil.
Vielleicht den VPN-Klienten nicht ausgeschaltet beim Hören oder so. Come on, Immo, möchtest du noch was loswerden? Nochmal Werbung in eigener Sache.
Werbung in eigener Sache. Was gibt es da? Also ich mag immer, ich finde es immer so schwer, weil ich so versuche, nicht Werbung zu machen, sondern gerne mag, wenn Leute von selbst drauf kommen. Aber natürlich folgt mir auf Twitter, folgt mir auch gerne auf Instagram, Immo Osterkamp. Ne, bitte meinen öffentlichen Accounts folgen. nicht meinen privaten Insta, den habe ich jetzt absichtlich, ich habe quasi absichtlich mir nochmal einen öffentlichen Insta gemacht. Um ein bisschen mein Privatleben, jetzt wo die Geschäftsdinge quasi kommen, von meinem öffentlichen Leben, sage ich mal, zu trennen. Einfach um ein bisschen mehr Memes, glaube ich, zu posten in meiner Story. Das ist die große Motivation. Und das
die wichtigen Dinge.
Verwirrt, warum ich da auf den Hundebilder poste. Ansonsten natürlich, wenn Leute Bock drauf haben, den deutschen Jugendfootball zu unterstützen oder generell internationale Talente am College zu unterstützen. Gridiron Imports ist eine Stiftung, ist eine Foundation. Da kann man spenden, auch über Patreon geht das. Dadurch fördert man Jugendspielern, weil wir den teilweise halt dadurch Kosten quasi nehmen können. Also wenn Schulkosten bezahlen oder Flugkosten bezahlen für die Spieler, weil es auch super viele Spieler gibt, also die halt nicht aus finanziell starken Familien kommen. Und denen einfach da die Möglichkeiten zu geben, das ist immer ein Riesending. Und das ist immer so der große Punkt, weil ich muss ja auch natürlich sagen, meine Agentur ist noch nicht so weit, dass ich jetzt einfach mal aus der Hand Millionenbeträge irgendwo spenden könnte. Dementsprechend freuen wir uns natürlich auch immer drauf, wenn einfach die Leute das fördern. So. Und ansonsten support your locals. Ne? Das ist mir immer sehr wichtig, support your locals. Supportet euer lokales Team, geht zu Footballspielen, engagiert euch im deutschen Footballsport, nur so machen wir ihn größer, nur so wächst er.
Immo, das ist doch ein super Schlusswort. Und übrigens, hört den Podcast von Immo, den College-Podcast. Ne?
Ja, sehr gerne.
Wollen wir auch nicht unterschlagen. Immo, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diese Folge. Es war wieder mega nice, die ganzen Eindrücke zu bekommen. Und ich glaube, ganz viele von unseren Hörerinnen sind ja NFL-orientiert. So, und dann mal etwas über die Highschool und das College zu erfahren. Du, für mich war heute auch ganz viel neu. Also Immo, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, super, super.
Ich hoffe, du hattest auch Spaß.
Ja, danke, und, dass ich hier sein konnte.
Immo, wir gehen jetzt offline, du verrätst mir gleich all deine Geheimnisse, aber dann sind wir natürlich nicht mehr live. Und ich bin mir sicher, das war nicht die letzte Folge.
Dann
also, du Leute.
Bist ja noch bei Hildesheim, ne? Dann verrate ich dir mal, woher ich euren Hauptgeschäftsführer persönlich kenne. Euren Hauptsponsor. So, das ist die richtige Bezeichnung. Den kenne ich nicht privat.
Das machen wir gleich. Also Leute, viel Spaß mit dieser Folge. Ich hoffe, also was heißt viel Spaß mit dieser Folge? Ihr habt es ja schon gehört. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. So, ich glaube, das ist das, was man am Ende sagt. Leute, macht's gut. Sonst habe ich immer das letzte Wort. Immo hat jetzt das letzte Wort.
Tschüss.